Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Mutmacher-Staffel. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Heute geht es um Unternehmen, aber nicht um Hochglanzbroschüren, Imagefilme und wohlklingende Nachhaltigkeitsversprechen, sondern um eine sehr konkrete Frage. Wie glaubwürdig übernehmen Unternehmen heute Verantwortung?
Denn Unternehmen stehen ja längst unter Dauerbeobachtung. Kundinnen und Kunden schauen genauer hin, Mitarbeitende natürlich auch. Medien, NGOs, soziale Netzwerke, alle schauen auf Unternehmen mit kritischem Blick, Investoren und Politik ebenfalls. Wer Nachhaltigkeit verspricht, muss erklären können, was davon wirklich im Geschäftsmodell steckt und was nur Kommunikation ist.
Und damit sind wir auch mitten in einem Spannungsfeld. Nachhaltigkeit, Lieferketten, soziale Verantwortung, Menschenrechte, Klimaschutz, gesellschaftliche Haltung. Alles wichtige Themen, aber auch natürlich schnell verdächtig, wenn es nur nach Kampagne aussieht.
Und genau darüber, Thomas, sprechen wir heute mit Tim Breitbart. Er ist Professor für nachhaltiges Management und Corporate Social Responsibility, kurz CSA, an der CBS International Business School in Köln. CSA bedeutet übrigens, dass Unternehmen nicht nur daran gemessen werden, was sie verkaufen, sondern auch daran, wie sie produzieren, wie sie mit Menschen umgehen und welche Verantwortung sie für Gesellschaft und Umwelt übernehmen.
Tim Breitbart beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie Unternehmen Verantwortung nicht nur behaupten, sondern tatsächlich in Strategie, Kommunikation und Geschäftsmodell, das heißt eigentlich im täglichen Leben des Unternehmens verankern. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf Nachhaltigkeitskommunikation, CSR, Social Media und der Frage, wie Glaubwürdigkeit entsteht oder auch verloren geht.
Ja, und außerdem gehört er zu den Experten, die das Thema Nachhaltigkeit im Sport früh wissenschaftlich aufgegriffen haben. Also dort, wo große Öffentlichkeit, Emotionen, Sponsoring, Kommerz und gesellschaftliche Verantwortung sehr direkt aufeinandertreffen. Aktuell ist er auch Mitherausgeber eines Fachbuchs zu CSA und Nachhaltigkeit im Sport, das sich mit Konzeption, Kommunikation und Berichterstattung von Nachhaltigkeit beschäftigt.
Mit ihm wollen wir unter anderem darüber sprechen, warum Unternehmensverantwortung heute unter Dauerbeobachtung steht, wann Nachhaltigkeit mehr ist als ein Compliance-Projekt und wie Unternehmen Haltung zeigen können, ohne in Hochglanzrhetorik oder Greenwashing zu landen.
Ja, in diesem Sinne herzlich willkommen bei Zwei alte weiße Männer, Professor Tim Breitbart.
Hallo und danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir haben eine standardisierte Einstiegsfrage für all unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die da lautet: Was, Herr Breitbart, macht Ihnen persönlich aktuell am meisten Sorge mit Blick auf das Weltgeschehen?
Ja, danke für diese einfache Frage am Anfang. Sie haben ja schon den ganz großen Aufriss eben gemacht und sehr viele Stichworte und Themen hier aufs Tablett gelegt. Ich glaube, am meisten macht mir Sorge das Spannungsverhältnis Kurzfristigkeit und Langfristigkeit und wohin wir da gerade tendieren, dass wir eben aufgrund all dieser Themenlage und auch den Zusammenhängen zwischen diesen verschiedenen Problemen, wahrgenommenen Problemen, dass dort die Kurzfristigkeit jetzt momentan die Überhand gewinnt und dass wir Langfristigkeit, die wir gerade auch im globalen Zusammenleben im Sinne von unseren ökologischen Grenzen des Planetes und eben dieser dauerhaften Lebensfähigkeit der Menschheit, die wir da aus den Augen verlieren. Und das Spannungsverhältnis zwischen kurz- und langfristig, das ist sicherlich nicht neu. Das Essen auf dem Tisch vor uns ist immer näher als der nächste Büffel, der irgendwo mal gejagt werden und erlegt werden sollte. Aber wir haben einfach einen komplexeren Zusammenhang, das auseinander zu dividieren, was Kurzfristigkeit und Langfristigkeit bedeutet. Und da gehen wir bestimmt auf ein paar Themen ein, aber ich könnte Ihnen da auch direkt ein Beispiel entlang des Klimawandels erklären.
Dann lassen Sie uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Herr Breitbart, früher war es ja relativ einfach für Unternehmen, ihre Verantwortung kontrolliert zu präsentieren. Im Geschäftsbericht, in der Broschüre zu CSA, vielleicht eine Kampagne. Heute steht man zum einen permanent unter Beobachtung von Kunden, Mitarbeitenden, NGOs, Medien, Social Media, aber natürlich auch die gesetzlichen Verpflichtungen und die Anforderungen an ein entsprechendes Testat haben sich verändert. Was hat sich dort grundsätzlich verändert, auch wenn wir gerade auf die Haltung des Unternehmens, auf das Leben dieser Themen im Unternehmen schauen?
Also ihr habt es ja schon umschrieben, dass einfach dieser Resonanzraum sehr präsent ist, in dem sich Unternehmen bewegen. Aber im Prinzip alle Teile der Gesellschaft sind umso mehr in dem sichtbarer und wollen auch sichtbarer sein. Also Unternehmen möchten ja auch Präsenz zeigen, sie möchten für etwas stehen, sie möchten Marke, Produkt, sie möchten Qualität liefern. Daher, sie möchten ja auch in unser Leben hineintreten und in der Gesellschaft eine Rolle spielen. Und daher verbindet sich natürlich auch eine höhere Aufmerksamkeit, was das denn im Endeffekt bewirkt und bedeutet. Die gute Nachricht für Unternehmen sollte aber auch sein, dass sie nicht perfekt sein müssen, sondern dass sie sich ernsthaft mit Dingen auseinandersetzen. Und das ist die Erwartung, die viele Stakeholder haben. Und das ist auch die Verantwortung, die sie wahrnehmen sollten.
Sie sagen es gerade, Herr Breitbart, viele Unternehmen sagen ja auch inzwischen, wir wollen Verantwortung übernehmen. Demgegenüber steht aber auch eine sehr viel misstrauischer gewordene Gesellschaft, weil sie weiß, wie schnell aus Verantwortung auch dann nur ein Marketingversprechen wird. Warum ist die Glaubwürdigkeit aus Ihrer Sicht heute so herausfordernd geworden?
Also erstmal gibt es tatsächlich auch Zahlen dazu, die zeigen, dass in Deutschland das Vertrauen in Wirtschaftsunternehmen vergleichsweise gering ist im internationalen Vergleich und knapp rund um 50-60% eigentlich nur liegt. Also wir haben das Thema Glaubwürdigkeit spielt eine Rolle. Warum das jetzt der auch gerade auch deutsche Unternehmen oder in Deutschland so relativ niedrig ist, ja, da können wir jetzt auch in die deutsche Psyche ein bisschen reingucken. Es gibt eben Untersuchungen, dass in anderen, gerade in angelsächsischen Ländern, Verantwortung auch pragmatischer gesehen wird und mehr entlang dessen, was hinten rauskommt, also die Wirkungen, werden in Deutschland auch immer viel über die Motivation, also warum machen Unternehmen etwas, nochmal nachgefragt wird oder reingebohrt wird und es gegebenenfalls auch negativ ausgelegt wird, wenn Verantwortungsstrategien oder Nachhaltigkeitsstrategien, Verantwortungsaktivitäten den Anschein haben, als wenn sie instrumentell sind, wie wir es nennen, und zwar, wenn sie einem wirtschaftlichen Zweck dienen. Und dann bricht das manchmal schon weg, weil damit verbindet man dann einen Eigennutz und den verbindet man nicht, obwohl er wunderbar verbindbar ist, mit gesellschaftlichen positiven Wirkungen oder Wirkungen in andere Bereiche hinein. Den verbindet man in Deutschland dann doch, wie Forschung gezeigt hat, eher ein bisschen oder interpretiert man negativ.
Verrückt eigentlich, weil ja. Im Idealfall laufen die Dinge tatsächlich parallel. Das Interesse der Öffentlichkeit und das Interesse des Unternehmens, was will man mehr? Wenn dann auch noch natürlich innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Ist tatsächlich eine der vielen Interpretationen von CSR, Corporate Social Responsibility, ist, dass es einfach wirtschaftlichen Zwecken dient. Und wie Sie schon sagen, das ist eigentlich auch der Sweet Spot, in dem wir uns bewegen sollten, dass nämlich Wirtschaftsunternehmen das tun, was sie am besten tun und gleichzeitig positiv in die Gesellschaft hineinwirken.
Ich würde kurz mal einen Aspekt ansprechen wollen, das Thema Bürokratie rund um die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Weil Sie müssen ja, wie ich es auch selber erlebt habe, Sie müssen ja im Detail jede einzelne Aussage nachweisen, die Sie zu diesen Themenbereichen treffen. Sie müssen sie vorlegen. Der Wirtschaftsprüfer freut sich darüber, dass die Aufgaben erweitert wurden und er mit relativ großem Aufwand auch den Nachhaltigkeitsbericht und die daran hängenden weiteren Berichtswege kontrolliert. Ist das unverzichtbar oder haben wir es mal wieder übertrieben? Es ist ja kein reines deutsches Thema. Weil eigentlich, ich glaube, da sind wir uns einig, der Markt fordert es. Die Unternehmen kommen ja gar nicht drum herum.
Also diese Belegbarkeit ist auf jeden Fall ein Trend oder auch eine wichtige Entwicklung, die wir im Bereich Nachhaltigkeit und CSR sehen. Ich bin ja jetzt auch schon seit 25 Jahren mit dem Thema vertraut. Seitdem die EU angefangen hat, das für sich als einen Policy-Schwerpunkt zu wählen. Und wir müssen dazu aber auch sagen, dass teilweise diese Berichtspflichten auch gewollt sind von der Wirtschaft, weil sie sich nämlich darüber dann eben auch zertifizieren und testieren lassen können, dass sie Dinge richtig gemacht haben und damit auch wieder eine Absicherung da ist. Also es sind zweischneidige, man kann das zweiseitig sehen. Einerseits den Aufwand, der damit verbunden ist, wobei die Bürokratiekosten Zahlen nach, die ich gesehen habe, doch im Vergleich zum Gesamtumsatz, den wir in Deutschland haben, doch vergleichsweise gering sind. Das sind natürlich, ich glaube, 200 Milliarden Euro Bürokratiekosten, die in deutschen Wirtschaftsunternehmen auflaufen. Aber im Vergleich zu dem, was an Umsatz in der deutschen Volkswirtschaft geleistet wird, dann doch auch wieder nur ein gewisser Teil. Das ist nichtsdestotrotz neu ist und deshalb auch manchmal überfordernd. Und wenn vieles auf einen Schlag kommt, dann umso mehr. Das ist auch klar. Aber wie gesagt, es bietet auch die Möglichkeit, sich rechtlich abzusichern, nämlich darüber, dass man Dinge ja, compliance-mäßig abgehakt hat zumindest.
Und sich damit auch schützt gegenüber Greenwashing-Klagen?
Ja, das ist auf jeden Fall, wenn man alles richtig macht, sollte das eben auch der Fall sein. Also diese gibt es ja auch Begrifflichkeiten für, wie Safe Harbor-Ansatz, dass eben, wenn das unabhängig zertifiziert ist, dann hat man damit eigentlich auch schon die rechtliche Hürde geschafft.
Was ich ganz spannend finde, Herr Breitbart, Sie beschäftigen sich ja auch seit langem mit CSA und Nachhaltigkeitskommunikation. Und ein Gedanke von Ihnen, auf den ich gestoßen bin, ist, dass Social Media CSA verstärken kann, weil dort Transparenz, Dialog und natürlich auch Druck entstehen kann. Und mich würde interessieren, ist Social Media für Unternehmen aus Ihrer Sicht eher eine Chance zur Glaubwürdigkeit oder auch ein Risiko, weil natürlich jeder Widerspruch sofort sichtbar wird?
Müsste ich selber nochmal nachdenken, wann ich diese Aussage getätigt habe, weil wir natürlich auch viele, ein sehr dynamischer Raum ist, in dem sich in den letzten Jahren auch viel getan hat. Aber nee, das kann schon sein. Ich habe auch schon vor 15 Jahren ein Buch dazu rausgebracht, CSR und Social Media. Ja. Aber seitdem hat sich die Welt tatsächlich ein bisschen verändert, dass wir nämlich diesen Kommunikationsraum anfangs, wie wahrscheinlich sehr viele, auch sehr positiv gesehen haben. Also als Dialograum vor allen Dingen auch. Diese Dialoge, wie wir ja jetzt wissen, werden unterwandert. Teilweise auch in der Plattform selber, in der Art, wie die Logarithmen funktionieren, aber eben auch von der Nutzerschaft und dem gesamten Politisieren der Gesellschaft oder gewollten Politisieren von Themenbereichen in der Gesellschaft. Daher, ich würde weiterhin sagen, es ist ein Kommunikationsraum, der bespielt werden muss, der auch Möglichkeiten offen hält, zum Beispiel auch eine gewisse Dialogbereitschaft zu zeigen und auch eine Fehlerkommunikation offen hält und darüber dann eben auch sagt, dass man nicht perfekt sein muss, aber sich immer wieder neu auseinandersetzt, auch mit Stakeholder-Feedback. Aber wir sind, glaube ich, nicht mehr ganz so blauäugig, wie wir vor 10, 15 Jahren waren.
Herr Breitbart, wir haben das mal in einer Diskussion im Agrarsektor mal das Thema Nachhaltigkeit im Gesamtumfang, also wirklich in den drei Säulen auch diskutiert, eingeordnet als diese Kriterien zu erfüllen und diese Themen zu verankern in dem Geschäftsmodell ist eine Investition in die License to Operate, also in die zukünftige Akzeptanz überhaupt am Markt bestehen zu können. Jetzt ist die Politik wir erleben es ja, die Politik setzt die Aspekte unterschiedlich, die Prioritäten, und wird immer wieder hinterfragt, ist das wirklich notwendig, dass wir so viel machen in Sachen Energieeinsparungen, in Sachen, wie stark müssen wir uns engagieren bei dem Thema Lieferkette? Wenn wir mal bei dem Gesamten bleiben, hat sich da, würden Sie dem folgen, abseits all der politischen Veränderungen und der kurzfristigen Veränderungen, ist es eigentlich nicht zu diskutieren, dass es, wer daran nichts tut, der hat keine Chance, in der Zukunft erfolgreich zu sein?
Ich habe, glaube ich, am Anfang schon auch mal angefasst, das Thema Kurzfristigkeit und Langfristigkeit. Und
ja,
das ist tatsächlich eine der Nachhaltigkeitskompetenzen, die wir mehr fördern, auch in der Bildung fördern wollen und sollen und müssen, ist ja sowas wie Future Literacy, also dass man wirklich auch in die Zukunft mehr blickt und die Zukunft dann in die Gegenwart hineindenkt. Und daher Nachhaltigkeitsaspekte, die diskutiert werden, sind ja häufig dann doch auch sehr, sehr, sehr direkt verbunden mit Resilienz, mit Wettbewerbsfähigkeit, mit Innovationen auch. Und daher, denke ich, kann man jedes Nachhaltigkeitsthema auch immer direkt geschäftsrelevant definieren. Und die Lieferketten-Thematik, also Sie hatten ja eben auch den Bürokratieaufbau in dem Bereich erwähnt, der hat nun mal auch dazu geführt, dass viele Unternehmen überhaupt ihre Lieferketten angefangen haben, besser zu verstehen und auch besser zu testen auf ihre Tragfähigkeit hin, oder eben auch bessere, weitreichendere Beziehungen, Partnerschaften eingegangen sind, die dann auch wieder ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Und daher denke ich, dass es auch eine Perspektive ist und ja, vielleicht passend zu dem Podcast oder ihre Podcast-Serie Mutmacher, eben auch wenn man diese Perspektive einnimmt, dann entdeckt man ganz viel, was Unternehmen sehr viel weiterbringt in einem modernen Management-Denken.
Mhm. Ja, Lieferketten sind eigentlich ein gutes Beispiel. Da geht es nicht mehr nur darum, was im eigenen Werk passiert, sondern auch darum, unter welchen Bedingungen beispielsweise Rohstoffe gewonnen, Produkte gefertigt und Dienstleistungen erbracht werden. Wie weit reicht Verantwortung eines Unternehmens heute, wenn man das mal ganz realistisch betrachtet?
Also da haben wir auch so ein Paradox, mit dem wir uns auseinandersetzen. Einerseits die Lieferketten sind die viel weiter weg. Durch unsere globalen Wirtschaftszusammenhänge sind die an ganz anderen Ecken, die wir noch nie gesehen haben, von denen wir fast noch nie was gehört haben. Aber gleichzeitig fühlen sie sich auch sehr nah dran. Man sieht ja eben auch durch Social Media oder durch andere Kommunikationskanäle, könnten wir dann doch immer sehr nah dran sein. Es gibt immer eine Kamera irgendwo, es gibt immer ein Mikro, durch die man sozusagen reisen kann. Daher ist es auch so ein Zwiespalt zwischen dem, dass wir ja einfach wieder miteinander verbinden müssen, dass wir eine Empathie auch gewinnen gegenüber den Orten, an denen Dinge stattfinden. Also da sind ja auch Menschen unterwegs, die irgendeine Wirtschaftsleistung erbringen, die ihr Leben leben, die Gemeinschaften aufbauen wollen, die auch ihren zukünftigen Generationen was Positives mitgeben wollen. Und eben gleichzeitig eben, wenn man hier sitzt und hier Entscheidungen treffen muss, dass man hier unter gewissen Sachzwängen steht innerhalb von Unternehmen. Und das ist eine Zweiseitigkeit, die, wie gesagt, in Managementkompetenzen mehr aufgebaut werden muss, meiner Ansicht nach, damit diese Lieferketten ihre Distanz sozusagen verlieren, sondern dass man eben beides gleichzeitig denken kann, dass es weit weg ist, aber dass es doch irgendwie nah dran ist.
Jetzt ist ja bei den Lieferketten, ich glaube, die unmittelbare Verantwortung für das Produkt, was man bekommt, das kann man sehr leicht auch verankern. Es wird ja kompliziert über die Mehrstufigkeit. Wenn mein Lieferant wiederum über mehrere Stufen Leistungen bezieht, Produkte bezieht. Was empfehlen Sie Unternehmen in so einer Situation? Wie kann man das abbilden, dass man tatsächlich ja Verantwortung implementiert und lebt? Gleichzeitig sich aber über die Grenzen der direkten Einflussnahme auch bewusst ist. Und natürlich, und wie ist die Frage mit Einklagbarkeit oder mit rechtlicher Verantwortung, am Ende sogar vor deutschen Gerichten?
Also Sie hatten ja ganz am Anfang auch erwähnt, dass ich im Sportbereich unterwegs bin. Und ja, wenn wir uns einen Mannschaftssport angucken, dann dann guckt man häufig auf den letzten Pass, der zum Tor führt. Aber davor geschehen ja verschiedene andere Spielzüge, die auch einstudiert sind, wo man sich gegenseitig unterstützt, damit die Passwege stimmen, damit der Ball dann dahin kommt, wo er hinkommen soll und dann nachher am Ende ein Erfolg stattfindet. Also daher sich einfach nur auf eine Einstufigkeit zu berufen, glaube ich, ist zu kurz gegriffen. Natürlich, und das ist aber auch teilweise gewollt in manchen Industrien, dass man sozusagen eine Verwischung hat von Zulieferern, mehrstufige Zulieferperspektive, dass sie sozusagen ein bisschen verwischt werden soll. Aber wenn man sich dafür interessiert, glaube ich, kann man viel auch in einem Partnerschafts-, in einem Netzwerkgedanken für sich selber verbessern.
Mhm. Es gibt gleichzeitig aber auch die Sorge, dass Nachhaltigkeit vor allem große Unternehmen professionalisieren können, während kleinere Firmen überfordert werden. Wie kann man Verantwortung verbindlich machen, ohne sie auch in Bürokratie, was Thomas vorhin schon gesagt hat, zu ersticken?
Mhm. Mhm. Ja. Also die Mehrstufigkeit ist ja auch gerade die über sogenannte Safe Harbor Gedanken eingefangen werden soll. Also dass dann Zertifizierungen und Audits vor Ort dazu führen, dass man eben dann auch sich rechtlich relativ schnell dann absichern kann. Und daher, glaube ich, ist es doch weniger Aufwand, als manche Unternehmen das nach außen tragen. Und es gibt ja auch nur noch ein paar Gerichtsurteile, die darauf hindeuten, dass nicht alle Gerichte diesen ganz langen Zurückführungen folgen. Also das ist einfach eine Gerichtsbarkeit, die auch noch erstmal hergestellt werden muss. Da sind wir ja noch gar nicht klar, wie das alles in der Praxis dann wirklich stattfindet. Und da würde ich jetzt auch nicht zu viel zu hysterisch werden.
Mhm. Ein wichtiger Punkt ist ja auch, glaube ich, nachvollziehbar oder sind die Erfahrungen aus dem realen Leben, dass Nachhaltigkeit oft erst dann ernst genommen wird, wenn sie wirtschaftlich relevant wird. Mhm. Wir waren schon mal bei kurzfristig, langfristig natürlich in der Differenzierung, aber wir reden über Kosten, Risiken, Finanzierung, Verfügbarkeit oder Attraktivität für Fachkräfte oder die Kundenerwartung. Ist das zynisch oder ist das genau der Hebel, damit Nachhaltigkeit endlich aus der Image-Ecke rauskommt?
Also wir reden ganz viel von dem Business Case für Nachhaltigkeit auf jeden Fall. Also das versuche ich ja auch schon, die Narrative haben Sie bei mir wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass man sozusagen herausstellen kann, was ist denn auch wirtschaftlich oder im Management selber oder in der eigenen Identitätsfindung als Unternehmen, was es denn dort auch bringen kann. Es gibt auch andere Perspektiven auf soziale Verantwortung und Sie haben eben kleinere, mittlere Unternehmen angesprochen. Bei denen mag es tatsächlich so sein, dass sie viel authentisch, originärer aus moralischen Gesichtspunkten handeln oder sozial integrativ sind, also einfach in lokalen Gemeinschaften eingebunden sind und diese sich da als Träger von Gemeinschaften auch etabliert haben über Jahre. Ein großes Werk in einem kleinen Ort zum Beispiel. Und daher ist es schon so, dass die großen Nachhaltigkeitsberichterstattungswerke vor allen Dingen sich beziehen auf große Unternehmen und da hat die EU ja jetzt auch einiges wieder eingefangen, was als großes Unternehmen gilt. Und daher denke ich, ist das jetzt auf ein Level angekommen, auf dem wir uns schon bewegen sollten. Weil sonst irgendwann fällt uns die Belegbarkeit wieder weg und irgendwann fällt uns auch die Vergleichbarkeit wieder weg und irgendwann wird das dann eben auch gegebenenfalls wieder zu einem tatsächlichen Risiko, weil es eben rechtlich noch sehr vager Gestaltungsraum ist. Und das will ja dann sicherlich auch wieder keiner.
Also aus Ihrer Sicht schon der Realität wieder angepasst ein Stück.
Zumindest, wir müssen jede Dynamik für sich nehmen. Also wir hatten eben auch politische Verhältnisse vor 5 oder 10 Jahren, deshalb der Green Deal in Europa so umfangreich aufgebaut wurde. Viele der Maßnahmen sind jetzt abgeschwächt worden. Ich denke trotzdem, dass die Übertragung in nationales Recht auch immer wieder ein gewisses Maß oder ein gewisses Augenmaß dann beinhaltet und dementsprechend ist es natürlich in Zusammenhängen mit Wettbewerbsfähigkeit auch immer wieder ein leichtes Scharmützel oder eine leichte Plattform, auf der man so seine anderen Fehlbarkeiten dann auslagert, um es mal so zu sagen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir tun gut daran, jetzt nicht zu weit zurückzurudern, weil ansonsten haben wir die großen Probleme und wir haben den Wort Klimawandel ganz am Anfang zumindest schon mal gehabt.
Ja.
Die werden einfach nicht weggehen. Und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind nun mal recht manifest. Und in die Gefahren wollen wir ja weder lebensrealistisch, wie aber auch von der Unternehmensgestaltung her wieder zurückfahren.
Wenn Sie mal so auf die Gesamtheit der Unternehmen schauen, was würden Sie sagen? Wo stehen wir denn heute in etwa? Und zwar im Hinblick darauf, dass Nachhaltigkeit dann nicht mehr nur Kommunikation ist, sondern auch tatsächlich Teil der Strategie geworden ist. Es ist schon eine deutliche Mehrheit von Unternehmen, glauben Sie, die das strategisch eingebunden hat, oder ist noch viel eher Kommunikation?
Also beides kann auch, also will ich mich gar nicht so konkret festlegen, ehrlich gesagt. Es gibt immer mal Versuche, das auch einzufangen, wissenschaftlich oder mit Daten, wie viele Unternehmen gewissen Nachhaltigkeitsstandards dann Genüge tun in Deutschland. Ja, das sind dann meistens enttäuschend wenig, wenn man das sich dann anguckt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, solche Studien haben aber auch ganz große Schwierigkeiten. Daher will ich da gar nicht so viel drauf hinaus. Es ist trotzdem so, dass das aus keinem Unternehmen mehr wegzudenken ist. Und es gibt ja sowohl nicht nur wissenschaftlich, aber auch von großen Beratungsunternehmen oder anderen Thinktanks, Untersuchungen, Studien oder Leitlinien, die darauf hinweisen, dass jeder im Job mehr Green Skills braucht. Also es werden Kompetenzen gebraucht, die zum ganz normalen Management-Portfolio dazugehören mittlerweile. Und daher ist es einer nachwachsenden Generation von Managerinnen und Managern wahrscheinlich auch gar nicht mehr so fremd, das eine oder andere intuitiv mitzudenken und Komplexitäten auch im Denken zu verarbeiten. Und daher, wie gesagt, ich würde die Dinge nicht immer so versuchen, gegeneinander zu stellen. Da kommen wir meistens nicht weiter, sondern eben die Verzahnungen oder auch die Benefits, die Co-Benefits zu betrachten. Also was hat, wenn wir jetzt Nachhaltigkeitsinitiativen anstoßen, was hat das denn noch für Folgewirkungen? Was kann ich damit noch erreichen?
Es ist ja auch ganz eindeutig, junge Menschen, die den Unternehmen sich anschließen, sind anders aufgewachsen, haben andere Ideale und Ziele und bringen ganz automatisch das ins tägliche Leben des Unternehmens rein. Und nach meiner Erfahrung ist das Entscheidende, das im täglichen Leben verankert ist. Nicht auf dem Papier, das Papier gehört auch dazu natürlich und die Kommunikation, aber das Leben im Unternehmen, das ist, glaube ich, das Entscheidende, denn das verändert nachhaltig tatsächlich nicht nur Kommunikation, sondern auch Ergebnisse. Die Unternehmen müssen heute über Nachhaltigkeit sprechen. Wenn sie es nicht tun, sind sie unsichtbar oder wirken sie unsichtbar, gleichgültig oder aus der Zeit gefallen sogar. Wenn sie es zu laut tun, kommt schnell der Greenwashing-Vorwurf. Wie findet man da den richtigen Ton zwischen den beiden? Ich will es nicht Extreme nennen, aber zwischen diesen beiden Schwerpunkten.
Ja, also auch ein schönes Thema, wo man auf vielen Ebenen einsteigen kann. Ich will auch anknüpfend an die Frage, aber auch die davorige Frage. Also beides bedingt sich auch ein bisschen. Also Kommunikation oder Rhetorik, im Englischen passt es ein bisschen besser, Rhetoric and Reality, beides bedingt sich ein bisschen. Also durch Rhetorik wird auch Realität hergestellt oder vorausgesehen und sozusagen dann auch Realitäten hergestellt, die dann wieder rhetorisch genutzt werden können. Was meine ich damit? Also wir haben keinen Mehrwert da drin, wenn man nicht über Nachhaltigkeitsthemen spricht, weil es dann einfach nicht im Bewusstsein ist und auch keine Ziele gesetzt oder definiert formuliert werden. Daher ist es schon so, dass wir trotz aller Belegbarkeit, die wir jetzt einfordern, auch durchaus einen gewissen Esprit brauchen, um sich selber kommunikativ Nachhaltigkeitsziele zu setzen und die auch zu kommunizieren, weil dort dadurch auch ein Interesse geweckt wird, sowohl innerhalb der Mitarbeiterschaft, wie auch bei Stakeholdern, dass gesehen wird, oh, da wollen sie hin, das wollen sie tun. Und jetzt ist natürlich die Frage, lässt das Unternehmen es auch zu, dass man dann zusammen partnerschaftlich daran arbeitet, um diese Ziele zu erreichen. Wenn sie einfach nur stehen bleiben als solche Postulierungen, dann haben wir das Problem von Greenwashing. Aber wenn es immer sozusagen dieser eine Schritt voraus ist, immer der nächste Schritt, dann ist es ein wunderbarer Pfad, an dem man sich entlang auch entwickeln kann als Unternehmen.
Woran erkenne ich denn als Teil dieser Gesellschaft, ob da ein Unternehmen seriöse Nachhaltigkeitskommunikation betreibt oder Greenwashing? Kann ich das als Außenstehender überhaupt erkennen?
Die Frage ist, inwieweit man das bei anderen Dingen erkennt. Also einen finanziellen Stand von einem Unternehmen kann ich als Laie auch nicht immer erkennen und bin ich vielleicht auch nicht immer daran interessiert. Also es ist die Realität ist so, dass nicht alle Leute, alle Menschen, alle Konsumenten oder Zielgruppen diese Themen durchdringen oder durchdringen wollen. Zumindest nicht auf dieser Belegebene. Da gibt es aber zum Glück genug Stakeholder oder eben auch Regulierungen oder dadurch eben auch staatliche Stellen, die sich dafür interessieren. Als Konsument bin ich natürlich ein bisschen mehr daran interessiert, dass das dann runtergebrochen wird und vielleicht in eine interessante Story übertragen wird. Und daher, das ist auch einer der drei großen Teilbereiche von Nachhaltigkeitskommunikation. Einfach den Konsumenten gegenüber. Und denen kann ich nicht irgendwelche Zahlen um die Ohren werfen, den brauche ich jetzt nicht mit den Fakten zu sehr zu kommen, sondern da muss auch eine gewisse Emotion, da muss ein gewisses Storytelling dahinter sein. Und dann kann das sowohl gelingen, dass ich Fachkreise überzeuge und dadurch eben nicht angreifbar bin, wie aber auch gleichzeitig meine Produkte auflade und dadurch Mehrwert eben direkt beim Konsumentinnen und Konsumenten erziele.
Mhm. Unternehmen haben sich Ziele gesetzt für nicht nur finanzielle Themen, natürlich auch in der Nachhaltigkeit, und zwar in allen Bereichen der Nachhaltigkeit. Was empfehlen Sie Unternehmen im Umgang mit diesen Zielen? Weil es werden ja nicht immer erreicht und dann muss man anschließend darstellen im Jahresbericht oder im Nachhaltigkeitsbericht, wo man bei der Zielerreichung gelandet ist. Was empfehlen Sie, wie geht man damit um?
Also die Ziele sollten auch schon ein Produkt sein von einem Stakeholder-Dialog oder von sogenannten Wesentlichkeitsanalysen oder doppelten Wesentlichkeitsanalysen, wie wir jetzt neuerdings das beschreiben. Also, dass man die Themen, die für einen relevant sind und die Auswirkungen oder die Umweltfaktoren miteinander in Verbindung setzt, und zwar beidseitig, nicht nur wie das Außen, zum Beispiel den Klimawandel auf mein Geschäftsrisiko sich auswirkt, sondern auch, wie mein Geschäft sich auf den Klimawandel auswirkt. Ja. Und diese beidseitige Sichtweise, wenn man die anstößt, dann kommt man auch zu Zielen, sollte man zu Zielen kommen, die erreichbar sind. Wenn es zu hoch gesteckt oder Ziele sind, die zu weit weg sind, dann besteht natürlich immer die Gefahr, dass die Leute, die heute die Ziele ausgeben, nicht die sind, die sie auch in Zukunft einhalten müssen. Und daher, ja.
Das ist eine gute Idee, den Nachfolgern die Latte hochlegen, ja.
Genau, genau. Und daher erwächst da dann eben auch eine gewisse Skepsis, wenn es einfach zu weit gefasst ist und dadurch auch wenig greifbar. Es gibt aufgrund eben auch unserer durch mehr digitalisierten und auch der Datenwelt, die ja entsteht rund um zum Beispiel Emissionen oder Auswirkungen, entsteht da schon ein besseres Tracking. Und daher sollte man eben dann auch bessere Ziele sich formulieren können. Aber es gibt auch Initiativen wie Science-Based Targets, die den Anspruch haben, dass sie Pfade begleiten und nicht nur einfach nur Jetzt-Status und zukünftige Ziele dokumentieren, sondern genau der Pfad dazwischen, das ist das Entscheidende.
Das heißt, Science-Based Target würden Sie als ein sehr sinnvolles Instrument ansehen?
Also von der Grundidee her ist es, ist es sinnvoll, genau. Dass man sich Pfade anguckt und dadurch eben dann auch eine Schritt für Schritt. Also im Prinzip ist es ja auch strategisches Denken, da würde man jetzt auch nicht einfach nur wild was in die Luft werfen in 30 Jahren, sondern als sei denn man ist Elon Musk, dann schmeißt man auch gerne mal ganz große Sachen in die Luft und guckt mal, wo sie landen. Aber ansonsten ist es doch eher Usus, dass man sich auch in Horizonten bewegt, die irgendwie noch greifbar sind.
Einen anderen Aspekt, den ich noch interessant finde, es gibt ja auch natürlich viele Unternehmen, die Angst haben, mit Haltung Kundschaft zu verlieren und Mitarbeitende eventuell zu verärgern oder gar politisch vereinnahmt zu werden. Ist Neutralität aus Ihrer Sicht in diesen polarisierten Zeiten, in denen wir nun mal leben, überhaupt noch möglich oder hat Schweigen manchmal oder ist Schweigen manchmal selbst eine Haltung? Was ist Ihre Erfahrung und was empfehlen Sie?
Also Schweigen kann ist auch eine, ist nicht, ich weiß nicht, ob es eine Haltung ist. Auf jeden Fall wäre das eine Botschaft und auch eine sehr problematische Botschaft, wenn zu Dingen, die zu Aspekten, die für uns existenziell wichtig sind, hier, also Fragen von Menschenwürde, Fragen von Vielfalt, Fragen von Grundrechten, Demokratie und so weiter. Also wenn dazu geschwiegen werden würde, dann ist das nicht das, was ich von Unternehmen oder jeglichen Teil der Gesellschaft erwarte. Daher denke ich, sollten Unternehmen können beruhigt sein, sie müssen nicht zu allem etwas sagen. Haltung bedeutet nicht, dass man sich zu allem äußert und jederzeit äußert, aber es sind schon ein paar grundlegende Dinge, die wir hier als Konsens haben sollten, die auch Wirtschaften ermöglichen, so wie Wirtschaften stattfindet. Daher erwarte ich dann schon von Unternehmen, dass sie sich dafür auch einsetzen. Häufig wird es ja auch über Verbände gespielt, zum Beispiel, dass man nicht als einzelnes Unternehmen da direkt in der vorneweg steht. Aber nichtsdestotrotz große Unternehmen oder auch kleine vor Ort, die sehe ich schon auch in der Pflicht, dass sie sich für unser Gemeinwohl einsetzen. Und das ganz große Tragwerk für unser Gemeinwohl sind eben Sachen wie Demokratie und Menschenwürde und dergleichen.
Unternehmen tun das ja im Kleinen, denke ich, ist das gelebte Praxis. Und zwar über alle Strukturen, in denen sie sich vor Ort engagieren und Initiativen fördern, Dinge ermöglichen, Teil der Diskussion sind. Aber wir haben es ja neu erlebt, gerade in der Vergangenheit, auch im Vorfeld von Wahlen, dass sich Unternehmen zu den großen Themen positioniert haben. Und es ist doch eigentlich auch eine erfreuliche Entwicklung aus meiner Sicht, dass tatsächlich Unternehmen aus dieser Haltung, wir kümmern uns vor allem natürlich um unsere Mitarbeiterinnen und Kunden, aber dass sie jetzt auch bereit sind, tatsächlich die Flagge zu zeigen, auch ein Stück ins Risiko gehen, oder? Ist doch für diese Gesellschaft also eine enorme Entwicklung.
Das ist eine gute Entwicklung. Und als Unternehmen muss man eben, wir hatten ja eben auch über den Bereich Social Media gesprochen, man muss einfach dafür gewappnet oder darauf gewappnet sein, dass auch Widerspruch kommt oder dass Kritik kommt und dergleichen. Also das gehört auch ein bisschen dazu, dass man kommunikativ da schon ganz ein bisschen besser aufgestellt ist, als dass man einfach platt was raushaut. Aber eine Haltung sollte ja generell auch, wie Sie schon sagen, die sollte viel grundsätzlicher Natur sein. Die sollte durch viele kleine Maßnahmen oder durch normales Unternehmenshandeln immer wieder auch deutlich werden. Daher ist dann dieses ein bisschen nach außen positionieren, wenn es denn mal gefragt ist oder auch notwendig ist, finde ich schon eigentlich nur die Speerspitze. Also es muss aber auch nicht immer parteipolitisch sein. Also manche dieser Haltungen, die, genau, wir reden ja sehr grundsätzlich hier, aber manche Unternehmen sind auch parteipolitisch dann eingestiegen. Das ist in anderen Ländern gängigere Praxis vielleicht. In Deutschland ist es, hinter der Tür wissen wir schon, dass gewisse Unternehmen auch gewisse politische, also Parteien unterstützen. Das sieht man zum Beispiel auch an Spenden dann, aber das ist ja auch nur ein Ausschnitt. Aber auf der Ebene, finde ich, müssen Unternehmen auch nicht einsteigen, sondern wir sollen sich wirklich für den Konsens unserer Gesellschaft engagieren.
Ja, und es sind ja vor allen Dingen auch und gerade jüngere Mitarbeitende, die interessieren sich natürlich nach wie vor natürlich auch das, was das Unternehmen zahlt, aber auch, wofür ein Unternehmen steht. Also ein Unternehmen, das heute keine ehrliche Nachhaltigkeit, keine nachvollziehbare betreibt, ist für junge Menschen sicherlich nicht oder für sehr viele junge Menschen nicht die erste Option. Ist Verantwortung, die ein Unternehmen hier unternimmt, nicht auch ein Wettbewerbsvorteil einerseits und wichtig für die Unternehmenskultur?
Also da sind auch wieder viele Aspekte. Also einerseits ist es ja auch, zeigt es schon eine Dialogfähigkeit des Unternehmens und ich glaube, das ist für viele anziehend, dass sie in einem Unternehmen wahrgenommen werden, gehört werden potenziell und sich eben einbringen können. Bottom-up, wie man so schön sagen würde. Ja. Gleichzeitig ist es allerdings auch so, dass Forschung dazu immer ein bisschen zwiespältig ist. Also mal die können auch nicht ganze Generationen, wir reden ja häufig von verschiedenen Generationen, auch X, Y und Z und dergleichen, dass wir jüngeren Generationen mehr Aufmerksamkeit dafür zuschreiben. Das schwankt aber auch ein bisschen. Also es ist aber wie genauso mit Konsumenten. Wir haben viele Konsumentinnen und Konsumenten und nicht alle sind eben gleichmäßig und immer interessiert. Nur was es trotzdem stärkt, ist ja, dass ein Unternehmen mit sich selber arbeitet und sich selber entwickeln will. Und ich glaube, das ist identitätssteigernd, nach innen hin vor allen Dingen auch. Und dass dieser Kulturaufbau, der ist auch schon Gold wert in Zeiten, in denen es außen sehr, sehr unruhig ist oder sehr, sehr laut ist, dass ein Unternehmen nach innen hin wirkt auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hin und da ein gutes Gefühl auch gibt, wenn man nicht nur am Arbeitsplatz sitzt, sondern wenn man auch selber in seinen Peer Groups unterwegs ist, dass man sich identifizieren kann mit seinem Unternehmen und auch gute Stories erzählen kann.
Lassen Sie vielleicht zum Abschluss nochmal ganz praktisch eine Empfehlung herausarbeiten. Was wären die drei Dinge, die ein Unternehmen morgen oder vielleicht besser heute tun könnte, um Verantwortung glaubwürdiger zu leben? Nicht als reine Werbebotschaft, sondern vermitteln, dafür stehen wir.
Also einerseits auf jeden Fall dieser Belegbarkeit folgen. Das ist auch in Zeiten von Digitalisierung, ist es nicht so schwierig, Belege zu finden für das, was man tut. Und dann das Zweite, wie die sagen, ist eher eine kulturelle Sache, dass man, ich glaube, Adolf Kolping hat das mal gesagt, wer Mut zeigt, fördert Mut oder so ähnlich. Wer Mut zeigt, macht Mut. Also es ist tatsächlich, wo sie ja die Mutmacher-Serie haben, auch so, dass das Mut wahrgenommen wird. Und ich glaube, er wird meistens positiv wahrgenommen. Das ist ja Übermut vielleicht nicht und auch aber Mut, wenn wir das versuchen, irgendwie, wenn wir das wahrnehmen, glaube ich, wird es immer positiv konnotiert. Auch wenn wir nicht der gleichen Meinung sind und nicht das gleiche Thema vertreten. Aber ich glaube, Mut ist schon eine Sache, die eine positive Konnotation hat. Und wie gesagt, wenn dieser Mut auch nach hinten raus fürs Unternehmen dann Wettbewerbsfähigkeit fördert und Innovation fördert oder Identität fördert, dann ist es allemal wert.
War ja auch das Leitthema des Deutschen Katholikentages in Würzburg, hab Mut, steh auf. Und das wissen wir alle, Mut kann auch sehr ansteckend sein. Und das kann man wirklich nur wünschen, dass sehr, sehr viele Menschen einerseits auch und gerade in diesen schwierigen Zeiten Mut beweisen, wenn es auch vor allen Dingen um unser Thema geht, um Nachhaltigkeit, um das Thema Klima, das ja im Augenblick eher im Ranking nach unten weitergereicht wird, hat man den Eindruck. Und da halte ich es auch und gerade für sehr, sehr wichtig, dass wir den Mut haben, das nicht einfach hinzunehmen, sondern nach wie vor auch dafür einstehen, dass es keine wirkliche Alternative zum Klimawandel gibt. Und von daher gesehen, unsere Gesellschaft kann sicherlich noch ein bisschen mehr Mut brauchen, um andere auch mitmutig zu machen.
Ja, also Sie sagten ja gerade, dass manche Themen so ein bisschen wegrutschen gerade. Nichtsdestotrotz macht das World Economic Forum, gibt immer ein Ranking raus, was dann Unternehmensleitung denkt über die größten Risiken, die ihnen bevorstehen. Und das sind sowohl bei den mittel- wie auch bei den langfristigen Risiken, sind unter den Top 10 sind immer 7, 8 Umweltrisiken oder soziale Risiken. Also oder auch Demokratierisiken. Ja. Also es sind schon die großen Sachen, die Wirtschaftsvertreterinnen und Wirtschaftsvertreter umtreibt. Also das, ja klar, die klingen manchmal ein bisschen abstrakt erstmal, aber wir haben ja viele Themen auch wirklich gut eingefangen, wie zum Beispiel Klimawandel haben wir wissenschaftlich gut eingefangen. Wir wissen eigentlich, was wir tun müssten. Es ist eher ein Umsetzungsproblem als ein Erkenntnisproblem. Und das andere zu dem Thema Mut, also das gibt es ja in vielen Bereichen sozialpsychologisch oder psychologisch gedacht. Es ist auch so, wenn wir mehr in Lösungen denken, und das versuchen wir in der Bildung eben auch an Studierende weiterzugeben, wenn wir mehr an Lösungen denken, dann findet man auch Lösungen. Und ja, ich will jetzt nicht wieder über die große deutsche Psyche oder andere reden, aber wenn man sich zu sehr in den Problemen aufhält, dann verliert man eben auch diesen Mut oder die Kraft oder die Zuversicht oder die Hoffnung auch, dass es Lösungen gibt und dass man sie auch suchen kann.
Was ja mir wirklich auch Hoffnung macht in dieser Beziehung und dann auch amerikanische Unternehmen, die in die Zukunft schauen und die Zukunft gestalten wollen, lassen sich von ihrem Präsidenten mit seinem Slogan Drill Baby Drill auch nicht in der Gegenwart einfach nur verhaften, sondern richten sich auf diese Themen auch für die Zukunft aus. Also von daher, ja, das ist auf der Agenda.
Ja, ich wollte das Stichwort Zuversicht abschließend aufgreifen. Wir haben für all unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner auch nicht nur eine standardisierte Einstiegsfrage, sondern auch eine abschließende, die da lautet: Was, Breitbart, gibt Ihnen persönlich Zuversicht, nicht nur als Experte, sondern vor allem auch als Bürger dieses Landes?
Ja, jetzt habe ich ein bisschen mein Pulver schon verschossen mit all den Zitaten und den Hinweisen.
Eine Gelegenheit für eine kleine Zusammenfassung.
es gibt gute Initiativen, die an die nächste Generation besser aufstellen. Also wir haben die Bildung für nachhaltige Entwicklung, die durchgängig durch alle Bildungseinrichtungen in Deutschland sichtbar wird. Und es gibt auch dann natürlich an jeder, von der Kita bis zur Hochschule, nochmal einzelne Initiativen, die ja meiner Ansicht nach die neue, nächste Generation auch besser aufstellen. Nichtsdestotrotz können die ja nur das übernehmen, was sozusagen jetzt gerade geschieht oder leider auch schon in der Vergangenheit alles geschehen ist. Und da gibt mir Zuversicht, dass wir, wie gesagt, das eingefangen haben, die Themen, dass sie auch trotz Widerständen nicht beiseite gewischt sind. Ich glaube, sie haben sich in vielen Unternehmen einfach institutionalisiert. Es gibt die Rollen von Nachhaltigkeitsmanagerinnen oder Manager. Es gibt an vielen Ecken, also nicht nur explizite Rollen, sondern es gibt Menschen, die das in ihrem täglichen Arbeiten berücksichtigen wollen zumindest. Wie immer sie gehört werden oder also es umsetzbar ist, ist eine andere Sache. Aber ich habe da sehr, meine Erfahrung auch in der Beratung von Unternehmen ist die, dass das ganz viel Bottom-up-Potenzial gibt. Und das wird eben zusammen mit der nachkommenden Generation in Unternehmen auch sichtbarer werden. Das ist meine Hoffnung und mein Mutaspekt.
Herzlichen Dank dafür, Herr Breitbart. War ein interessantes Gespräch quer über die Themen der Nachhaltigkeit beziehungsweise der Corporate Social Responsibility, was wichtig ist und wie man damit umgeht. Ich würde mal 4 Punkte nochmal zusammenfassen, so ein Gespräch am Ende ganz kurz. Den Nutzen der Nachhaltigkeit, die Erwartung der Stakeholder zusammenzubringen. Eigentlich passen die Dinge gut zusammen. Wichtig ist bei der Umsetzung dann und bei der Kommunikation, dass die Realität und die Rhetorik zusammengebracht werden. Das heißt nicht nur Fakten, sondern auch ein Stück Inspiration oder inspirierte Kommunikation, damit es auch wirklich an die Menschen kommt. Zum Thema Lieferkette als zweites, natürlich grenzwertig im Durchgriff, vor allem in der Mehrstufigkeit, aber ganz wichtig, das zu implementieren im System, damit man, dass man sich mit diesen Themen einfach auseinandersetzen muss in der Verantwortung, die man für die Vorlieferanten und für die Produktionsbedingungen hat. Als drittes zu den Zielen der Nachhaltigkeit, wichtig, dass sie aus dem oder im Stakeholder-Dialog tatsächlich auch greifbar werden und dass die Erwartungen dann auch tatsächlich konkretisiert werden und dass natürlich die Ziele realistisch sind. Ein Weg ist, die Pfade zu definieren, wie zum Beispiel im Rahmen der SBTI und damit der Weg dorthin auch sich vorgenommen wird. Schließlich Ziele und die Umsetzung leben im Unternehmen, nicht nur drüber reden, sondern sie leben. Und als letzten Punkt, den vierten Punkt nochmal, Haltung zu gesellschaftspolitischen Themen. Es ist wichtig, dass die Wirtschaft, die Unternehmen, die Verbände sich tatsächlich dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen, die Werte, die unsere Wirtschaften ausmachen, tatsächlich auch in dieser Gesellschaft nicht nur verankert, sondern auch eingehalten und gelebt werden. Und insofern lohnt es sich und ist es notwendig, dass sich Unternehmen auch für diese Rahmenbedingungen einsetzen. Das wären meine 4 Punkte, die ich nochmal aufgreifen wollte zum Ende.
Ja, danke Thomas. Damit sind wir am Ende dieser Mutmacher-Folge angekommen. Besonderes Dankeschön an Sie, Herr Professor Breitbart, dass Sie heute unser Podcast-Gast waren. Und wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur wertvolle Informationen heute an die Hand geben konnten, sondern vor allem auch einen Impuls zum Weiterdenken, Weiterfragen und besonders zum zuversichtlich bleiben oder werden.
Denn gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Stimmen wie die von Tim Breitbart, die nicht nur Probleme benennen, sondern Lösungswege zeigen und Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Denn eines ist klar, unser Zusammenleben gelingt nur, wenn es getragen wird von Respekt, Empathie und dem festen Willen zur Gerechtigkeit. Und zwar unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensentwurf.
Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns, teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns auf unseren Kanälen in den sozialen Medien, mehr dazu auch in den Shownotes.
Und wenn Sie den Inhalt unserer Gespräche auch jenseits des Podcasts nachlesen möchten, unser erstes Buch ist inzwischen erschienen, es heißt »Zwei alte weiße Männer, Mutmacher für schwere Zeiten, was hoffen lässt« und ist im Buchhandel und auf allen gängigen Plattformen erhältlich. Darin finden Sie viele Gedanken, Erfahrungen und Passagen aus unserer Mutmacherreihe, den ersten 8 Gesprächen, für alle, die in unruhigen Zeiten noch Orientierung, Zuversicht und Haltung suchen.
Zwei alte weiße Männer kommt wieder in 2 Wochen. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.